Hallo und willkommen zu Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Serie rund um das Thema Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, hierbei alles legal. Mein Name ist Sanna Wondra von Payment and Banking und ich freue mich, heute wieder mit Rechtsanwältin Katharina Wagner von Enerton zu sprechen. In der letzten Folge haben wir die Abkürzung Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, BFSG, grundlegend eingeordnet. Heute wollen wir konkreter werden. Was bedeutet das Gesetz für Zahlungsdienstleister, Banken und Anbieter digitaler Services? Welche Anforderungen kommen auf die Branche zu, insbesondere im Hinblick auf Vertragsgestaltung, auf Sprache, auf Technik? Und da bin ich froh, dass das nicht ich zum Glück erklären muss, sondern die liebe Katharina. Katharina, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, danke, ich freue mich.
Katharina, du hast in der ersten Folge schon angedeutet, dass gerade Bankdienstleistungen betroffen sind. Lass uns da direkt einsteigen. Welche Services fallen denn genau unter das BFSG und was müssen Anbieter konkret beachten?
Ja, genau. Die Bankdienstleistungen, die sind genau aufgezählt, welche das sind. Das sind unter anderem Kreditverträge, Anlage- und Wertpapierdienste, Zahlungsdienste und das richtet sich nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, nach dem ZAG, was darunter fällt. Das ist also das Ein- und Auszahlungsgeschäft, Zahlungskartengeschäfte, Überweisungsgeschäft und Lastschriftgeschäfte. Dann gehören dazu Leistungen im Zusammenhang mit Zahlungskonten. Darunter fällt zum Beispiel die Eröffnung, das Führen und Schließen eines Zahlungskontos, also das, was man so gemeinhin als Verbraucher auch kennt, was man bei der Bank eben macht. Und darunter fallen auch E-Geld-Dienstleistungen, die unter das ZAG, unter das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz fallen. Und wenn solche Bankdienstleistungen über Websites oder Apps angeboten werden, also zum Beispiel beim Online-Banking, dann müssen die Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes erfüllen.
Wenn wir jetzt an die digitalen Bankangebote denken, also Apps, Online-Banking, Beratungsplattformen, was sind denn so die zentralen Anforderungen und gibt es da ganz bestimmte technische, inhaltliche Kriterien, die da unbedingt erfüllt sein müssen?
Ja, also grundsätzlich gelten die Anforderungen, die für alle Dienstleistungen gelten. Die richten sich nach der Verordnung zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Das betrifft dann Informationen über die Dienstleistung und die müssen, das ist besonders wichtig, über mehr als einen sensorischen Kanal bereitgestellt werden. Das hatten wir ja letztes Mal schon erklärt, was das bedeutet. Zum Beispiel, dass ich zusätzlich zur Schrift eine Sprachausgabe habe. Dann müssen sie für den Verbraucher auffindbar sein, in verständlicher Weise dargestellt werden. Und die müssen auch so dargestellt werden, also insbesondere Textformate, dass sogenannte assistive Technologien darauf zugreifen können. Das ist zum Beispiel Sprachausgabe für sehbehinderte Menschen. Da gibt es so bestimmte Schnittstellen und bestimmte Tools, die Menschen dann verwenden. Diese Texte, die müssen eben dafür geeignet sein. Schriftarten müssen in angemessener Größe, in geeigneter Form und auch mit ausreichend Kontrast dargestellt werden. Das ist auch wichtig, dass man bestimmte Abstände einhält zwischen den Buchstaben, damit das einfach gut leserlich ist. Und für sogenannte nicht-textliche Elemente, Das könnten Bilder sein. Das ist jetzt bei Verträgen nicht die Regel, aber weiß ich nicht, wenn ich irgendwo ein Piktogramm habe oder so, dazu muss es auch eine Alternative geben. Das kennt man vielleicht, das ist dann so ein Beschreibungstext. Ja. Dann gibt es besondere Anforderungen für die digitalen Informationen, also einschließlich der Apps. Die müssen wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust sein. Das betrifft also auch Identifizierungsmethoden, Authentifizierungsmethoden, Sicherheitsfunktionen, alles, was damit zu tun hat. Und ja, diese, sag ich mal, Begriffe wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust, die sind natürlich auslegungsbedürftig, weil da erstmal überhaupt nicht klar ist, was damit gemeint wird. Und da verweist das Gesetz auf eine EU-Richtlinie. Da werden diese unbestimmten Rechtsbegriffe definiert. Allerdings muss man sagen, so sehr hilft diese Richtlinie dann auch nicht weiter. Ich kann da ja mal kurz vorlesen, wie zum Beispiel Wahrnehmbarkeit da definiert wird. Da wird nämlich gesagt, die Informationen und Komponenten der Nutzerschnittstelle müssen den Nutzern in einer Weise dargestellt werden, dass sie sie wahrnehmen können.
Gut, okay.
Das ist ein bisschen zirkelschlüssig.
Schwammig, ja.
Ja. Das ist schwammig. Und es ist natürlich auch irgendwie ganz logisch, wenn ich eine App habe und da habe ich Informationen, dann möchte ich ja auch, dass die wahrnehmbar sind. Ja, das ist so ein bisschen das Thema, dass es wahrscheinlich da auch Streitigkeiten geben wird über diese unbestimmten Rechtsbegriffe und dass dann Gerichte entscheiden werden, ist das wahrnehmbar, erfüllt das die Anforderungen des Gesetzes oder ist das eben nicht wahrnehmbar? Für die Bankdienstleistungen, das ist besonders interessant, regelt § 17 der Verordnung, dass Informationen dazu in verständlicher Weise vorliegen müssen. Und da sagt das Gesetz, dass sie den Schwierigkeitsgrad des Sprachniveaus B2 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen nicht überschreiten dürfen. Man kennt das ja irgendwie von der Sprachschule. Was hat man für ein Sprachniveau? A1, B2. Das ist wiederum auch ein bisschen schwierig, denn das gilt immer für Fremdsprachen. Ja? Und es geht ja jetzt, die richten sich ja jetzt gar nicht diese Informationen an Menschen, für die dann in dem Fall Deutsch eine Fremdsprache ist, sondern an Menschen mit Behinderung oder Lerneinschränkung. Insofern ist das ein bisschen ja, schwierig, wie man das in der Praxis dann umsetzt. Und da gibt es Empfehlungen. Ja? Haben die meisten sicherlich schon mal gehört, den Begriff leichte Sprache. Ja, das wird empfohlen, dass man statt dieses B2, was eben nicht so ganz passend ist, stattdessen leichte Sprache verwendet. Und ist aber die Frage, was bedeutet das? Denn weder das Gesetz noch irgendein anderes Gesetz hat dazu eine Definition. Da hilft uns das DIN-Institut, denn seit dem 15.03.2025 gibt es eine sogenannte DIN-Spezifikation, auch Specki genannt.
Was ist?
Das ist die Empfehlung für deutsche leichte Sprache. Das Schöne ist, die kann man kostenfrei herunterladen und die gibt einem gute Beispiele, Tipps, Hinweise. Und da heißt es, sprachlich und inhaltlich, also was ist leichte Sprache? Sprachlich und inhaltlich vereinfachte Form der deutschen Sprache mit dem Ziel, kommunikative Barrieren für Menschen mit Lernschwierigkeiten abzubauen. Das ist sozusagen der Hintergrund und da wird dann eben empfohlen, einfache Wörter, kurze Sätze oder auch zum Beispiel Bilder zu verwenden. Was daran vielleicht interessant ist, wird oft verwechselt. Es gibt auch einfache Sprache. Dazu gibt es wiederum eine andere DIN-Norm. Und leichte Sprache und einfache Sprache sind nicht das Gleiche.
Okay.
Auch wenn es erstmal so klingt. Denn einfache Sprache ist keine Kommunikationshilfe, sondern die dient dazu, Leserinnen und Lesern Inhalte verständlich zu vermitteln, die zum Beispiel Fachsprache in allgemeinverständliche Sprache übersetzen.
Mhm.
Das ist also nicht das Gleiche. Von daher, die Begrifflichkeiten sind da sehr wichtig. Ja. Und wie gesagt, es wird empfohlen, leichte Sprache zu verwenden. Und das betrifft dann eben die Informationen, die über die Dienstleistungen, Informationen über die Dienstleistungen, wie die funktioniert, wie schließe ich den Vertrag ab. Interessant ist, das betrifft nicht die Verträge selbst. Die Verträge müssen jetzt nicht komplett übersetzt werden, ja, sondern es ist so, dass die Informationen dazu, wie funktioniert die Dienstleistung,
okay,
die muss vorliegen in leichter Sprache.
Okay, das klingt wirklich kompliziert. Und du hast das gerade mit den zwei verschiedenen Dokumenten da gesagt. Bleiben wir mal bei der Vertragsgestaltung. Müssen jetzt Anbieter dann zwei Dokumentversionen vorhalten? Also einen alter Sprache, einen einfacher und leichter Sprache? Wie sieht das mit diesem Widerspruch aus? Wie geht man damit um?
Genau, ja, das ist so, dass eben die Informationen zu den Produkten beziehungsweise zu den Dienstleistungen, die müssen nochmal in leichte Sprache übersetzt werden. Das heißt, im Ergebnis gibt es zwei Dokumente. Und natürlich ist das Dokument in leichter Sprache dann runtergebrochen. Und da ist juristisch interessant, wie ist das eigentlich auszulegen, wenn man sich bei Gericht streitet über bestimmte Aspekte der Dienstleistung zum Beispiel. Welcher Vertragstext ist oder welcher Text ist denn für die Vertragsauslegung maßgeblich? Dazu gibt es keine gesetzlichen Regelungen, aber es wird dann empfohlen, dass man das in den Text direkt reinschreibt, ja, dass man in dem Text, der leichte Sprache abbildet, sowas reinschreibt wie, diesen Text können Sie im Gericht nicht benutzen, er soll Sie nur informieren. Oder der Text in leichter Sprache ist ein zusätzliches Angebot, im Gericht können Sie nur den Text in Alltagssprache benutzen.
Okay.
Ja, das wäre also wichtig, dass man da einen Hinweis hat, und sich damit auch absichert, falls es da zu Streitigkeiten kommen sollte.
Ja, ein Bereich, der noch unterschätzt wird, sind ja Zahlungsterminals. Also du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass die als Unterfall von Selbstbedienungsterminals gelten. Was heißt denn das in der Praxis? Was muss so ein Terminal dann ab Mitte 2025 alles können?
Genau, es ist so, dass die Zahlungsterminals, die sind definiert als Geräte, deren Hauptzweck es ist, Zahlungen am Front of Sale vorzunehmen. Und die müssen einerseits zum Beispiel über eine Sprachausgabe und Benutzung von Einzelkopfhörern verfügen. Das hatten wir ja in der letzten Folge auch schon angesprochen. Und dann muss es eben auch so sein, dass die Tasten- und Bedienelemente mit ausreichendem Kontrast und taktiler Erkennbarkeit versehen werden müssen. Das heißt, wenn ich eine Sehbehinderung habe, dass ich dann trotzdem weiß, auf welchen Knopf ich da drücken muss. Hm. Und wenn wir uns das jetzt mal vor Augen führen, wie das im Moment ist, dann ist das ja in der Regel so, dass das nur Touchscreens sind, ja, wo du da gar keine taktile Erkennbarkeit hast. Da musst du halt wirklich sehen können, um das nutzen zu können. Und das ist dann ja ab dem 28.06. ein Problem und müsste geändert werden.
Und ebenfalls viele vielleicht nicht auf dem Schirm haben, das BFSG fordert auch Barrierefreiheit bei Identifikations- und Authentifizierungsverfahren. Was heißt das zum Beispiel bei gängigen Login-Verfahren oder Zwei-Faktor-Authentifizierung in Banking-Apps?
Hm. Ja, da kommen wieder diese ein bisschen unbestimmten Rechtsbegriffe, von denen ich schon gesprochen habe. Das ist nämlich in Paragraph 17 der Verordnung geregelt. Und da heißt es wieder wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust. Ich hatte ja schon gesagt, dass das einige Schwierigkeiten bereitet, diese Begriffe auszulegen. Es gibt da zwar einen Hinweis auf eine EU-Richtlinie, wo die definiert werden. Aber ja, das muss man im Prinzip abwarten, wie das von den Gerichten dann ausgelegt wird. Ich kann ja noch mal was zur Robustheit sagen, weil ich sag mal, wahrnehmbar, bedienbar und verständlich, das kann man verstehen, was das bedeuten soll, kann man sich ungefähr vorstellen. Aber was heißt Robustheit? Und die Richtlinie, die sagt, Robustheit heißt, dass die Inhalte robust genug sein müssen, damit sie zuverlässig von einer Vielfalt von Benutzeragenten einschließlich assistiver Technologien interpretiert werden können. Und da kommen wir dann eben wieder zu diesen Schnittstellen beziehungsweise zu den Assistenten, die da Menschen mit Behinderung verwenden. Und dann muss es eben so sein, dass Authentifizierungsmethoden eben da auch übersetzt werden können müssen. Wie das in der Praxis aussieht und was da den Anforderungen genügt und was nicht, das wird sich dann natürlich rausstellen.
Aber lass uns in die Praxis gucken. Was empfiehlst du Unternehmen ganz konkret, die gerade dabei sind, ihre Services auf Barrierefreiheit zu prüfen und die eben anzupassen? Gibt es da ganz pragmatische Schritte, mit denen man jetzt starten kann?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass man sich erstmal fragen muss, was haben wir überhaupt für Produkte und Dienstleistungen, die darunter fallen? Und dann muss man die eben auf den Prüfstand stellen, wie sind wir da aufgestellt und was müssen wir leisten, damit wir den Anforderungen des Gesetzes ja entsprechen. Ich denke, dass viele Unternehmen, wenn sie das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, da auch gar keine Prozesse bislang haben, sich vielleicht erstmal überlegen müssen, ja, was bedeutet leichte Sprache und in welcher Form müssen wir das alles leisten. Und da das Gesetz doch recht komplex ist und einerseits sehr konkret, ja, also wie wir es zum Beispiel mit den Einzelkopfhörern und der Sprachausgabe haben, andererseits dann wieder gar nicht konkret, wie wir es jetzt mit der Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit, Robustheit gesagt haben, es ist da, denke ich mal, ganz wichtig, dass man da die Rechtsprechung, die Marktsituation verfolgt und sich da wirklich auf dem Laufenden hält. Was sind da die aktuellen Entwicklungen? Wo müssen wir anpassen? Und ja, man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zu den Sanktionen haben wir ja schon gesprochen und die haben es wirklich in sich. Hm. Also insbesondere, wenn es da um die Bußgelder geht oder dann sogar die drohende Einstellung der Dienstleistung oder des Produktes, dann ja, kann das natürlich ganzes Geschäftsmodell gefährden. Also von daher ist da dringender Handlungsbedarf geboten und die Zeit läuft.
Dann lass uns doch zum Schluss trotzdem noch mal so einen kleinen Ausblick wagen. Wie schätzt du denn die weitere Entwicklung ein? Wird das BFSG eher als Belastung wahrgenommen oder vielleicht auch eben als Chance für inklusive digitale Angebote?
Ja, ich denke, in dieser Phase, wo sich alle orientieren müssen, ist das natürlich schon eine Belastung. Ja? Das ist vollkommen klar. Aber wenn dann der Rahmen durch die Konkretisierung, durch die Rechtsprechung oder vielleicht auch durch eine Nachbesserung am Gesetz, ja, das ist ja auch möglich, gesteckt ist, dann ist das auf jeden Fall eine absolute Chance. Und dann können natürlich auch Wirtschaftsakteure sicherlich davon profitieren, wenn sie dann ganz neue Kundengruppen erreichen. Ja. Und bislang, sage ich mal, ist das ein Zusatz, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt freiwillig. Wenn das dann eine Pflicht wird, dann ist es sowohl für die VerbraucherInnen als auch für die Wirtschaftsakteure ja natürlich ein breites Feld, aber wie gesagt, eine große Chance, da ja, wieder in Kontakt zu kommen, sage ich mal.
Liebe Katharina, ich danke dir erstmal für den praxisnahen Deep Dive zu diesem Thema. Herzlichen Dank erstmal an dich.
Sehr gerne, es hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, yes, sehr schön. Und ich kann mir vorstellen, dass wir, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt, nicht bei nur diesen beiden Folgen bleiben, wie wir es jetzt geplant haben. Ich kann mir vorstellen, dass da noch Fragen aufkommen und wir uns da auf jeden Fall nochmal hören. Also, wir haben gesehen, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz betrifft die Finanzbranche auf mehreren Ebenen, technisch, sprachlich, rechtlich. Wer vorbereitet ist, hat morgen weniger Stress und kann zugleich vielleicht sogar einen Mehrwert für Kundengruppen schaffen. Also, in der nächsten Folge schauen wir auf weitere Regulierungsthemen rund um Fintech und Recht. Und bis dahin bleibt dran bei Alles Legal, Fintech, Recht, Kompakt.